Über Geld spricht man nicht. Der Werner gerade schon angekündigt. Das ist heute das Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wann ihr das letzte Mal eine Predigt über das Thema Geld gehört habt. Also zumindest nicht in den letzten 2 Jahren von mir. Das kann ich zumindest sagen. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das gar nicht mal schlecht, jetzt so nach Erntedank mal über dieses Thema zu reden. Ich achte immer darauf, wenn ich hier nach vorne komme zum Predigen, dass meine Taschen immer leer sind, damit die hier nicht so ausgebeult sind und jeder sich fragt, was hat er in der Tasche. In einer Hosentasche habe ich hier 5 Euro, weil die Taschen leer sein sollten, würde ich die gerne heute Morgen verschenken. Wer hat Interesse, diese 5 Euro zu bekommen? Vorne gehen ein paar Hände hoch. Maria, bitteschön. 5 Euro für dich. Es ging ein paar Hände hoch, da merkt man schon, die ersten Streitgespräche brechen aus. Eine ist glücklich, viele anderen fragen sich, war klar, der geht nur bis zur zweiten Reihe, alles da hinten, das interessiert ihn nicht. Und der eine ist happy, die anderen nicht so. Jetzt ist die Sache, ich habe hier noch einen 20-Euro-Schein, den würde ich auch gerne noch verschenken. Wer hätte denn daran Interesse? Da hinten gehen Arme hoch. Jetzt fragt sich der eine oder andere schon, jetzt muss er seine Gottesdienstbesucher schon bestechen, damit die nächsten Sonntag wiederkommen. Das ist eigentlich nicht meine Absicht, also es bleibt eine einmalige Aktion. So, jetzt könnte man fragen, Maria, du warst gerade noch so glücklich über deine 5 Euro. Wie fandest du es, dass jetzt jemand anderer 20 Euro bekommen hat? Freust dich immer noch, okay. Gleichzeitig könnte man sie auch vielleicht bereuen, warum habe ich mich beim ersten Mal schon gemeldet, hätte ich doch noch mal gewartet. Viele andere fragen sich, Mensch, hat er wirklich nur 2 Hosentaschen oder hat er noch mehr? Nur 2 gefüllte, sagen wir so. Aber wir merken vielleicht hier schon, auch wenn das ein bisschen lustig ist, dass Geld schon einen gewissen Einfluss auf uns hat. Ja? Der eine freut sich, der andere ist enttäuscht. Vielleicht sinkt die Freude auf einmal, wenn man merkt, oh, andere werden noch mehr beschenkt. Man könnte sagen, das Geld, das hat so seine eigene Psychologie, ja, oder seine eigene Wirkung auf uns. Und als ich mich auf den letzten Sonntag vorbereitet hatte, auf das Erntedankfest, da kam mir auch ein Beispiel in den Sinn, was ich dann aber letzten Sonntag nicht erwähnt habe, sondern mir für heute mal aufgespart habe. Wer sich noch erinnern kann, letzte Woche, da haben wir über Kain und Abel nachgedacht und Kain und Abel, sie hatten Opfer gebracht, um ihrem Dank Gott gegenüber auszudrücken. Und dieses Opfer, das Opfern ist für uns ja heute nicht mehr notwendig, weil Jesus selbst für uns gestorben ist. Dank können wir heute ganz anders Gott gegenüber ausdrücken. Und trotzdem haben wir noch einen Spruch manchmal, der so ein bisschen daran erinnert, nämlich wenn es um die Kollekte geht. Da hat man manchmal den Spruch, jetzt legen wir noch ein Opfer zusammen. So als würde uns das richtig viel kosten, jetzt ins Portemonnaie zu greifen und sobald der Klingelbeutel rumgeht, da was hineinzutun. Wenn es ans eigene Portemonnaie geht, da ist es dann doch auf einmal wieder ein Opfer. Und es tut so ein bisschen weh und man muss sich vielleicht überwinden. Und manchmal fragt man sich vielleicht sogar, warum überhaupt? Wer hat sich diese Sache mit den Spenden eigentlich ausgedacht? Und gerade Geld in Verbindung mit Glaube, Geld in Verbindung mit Gemeinde und Kirche ist ja sowieso so ein bisschen heikel. Ja, weil manch einer zum Beispiel sich von Kirche abgewandt hat, aus diesem Denken, ja, die Kirche will sowieso nur mein Geld. Deswegen bin ich zum Beispiel glücklich, in einer Freikirche zu sein, weil ich zum Beispiel keine Kirchensteuer zahlen muss, sondern frei entscheiden kann, was liegt mir auf dem Herzen, wo möchte ich mein Geld hingeben, möchte ich überhaupt Geld weggeben, das liegt alles in meiner Hand. Jetzt soll es nicht um das gehen im Kern, sondern es soll viel stärker heute darum gehen, welches Potenzial steckt vielleicht in unserem Geld? Potenzial, was wir vielleicht gar nicht so im Blick haben, weil wir eben nicht über Geld reden. Also zumindest bin ich so groß geworden, über Geld wurde nicht viel geredet. wenn es um die Spende, um den Klingelbeutel im Gottesdienst ging, da saß ich früher neben meinem Papa, als dann der Kollektenbeutel rumkam, dann wurde mir zwei Markstücke oder zwei Euro-Stücke in die Hand gedrückt. Und dann hat man das so auf den Knien noch festgehalten, bis der Klingelbeutel kam, schön in der Faust versteckt. Und als der Klingelbeutel dann kam, dann hat man das da reingetan. Und das war die Spende, so bin ich groß geworden. So habe ich gelernt, dass man irgendwie in der Kirche oder in der Gemeinde spenden kann. Aber der Hintergrund dahinter, der war mir irgendwie überhaupt nie wirklich präsent, sondern es war eher etwas Lästiges. Das Geld, was ich mir sauer verdient habe, davon soll ich jetzt noch was in die Gemeinde geben oder in andere Projekte hineinstecken. Da habe ich doch für gearbeitet, da habe ich doch was für getan. Warum also überhaupt? Und ich möchte heute zu Anfang einen Text mit euch gemeinsam lesen aus Lukas 16. In Lukas 16 steht, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Manch einer wird vielleicht auf ein Wort gewartet haben, den sogenannten bösen Mammon. Ja, in manchen Übersetzungen wird da auch vom Mammon gesprochen oder das so übersetzt, als ja, was da aufzeigen soll, dass das Geld einen verleiten kann, etwas Negatives sein kann. Und interessant ist, dass hier im ersten Vers davon gesprochen wird, hey, es geht darum, im Kleinen treu zu sein. Und wer im Kleinen treu ist, der kann dann auch bei Größeren, bei Wichtigeren, bei Dingen, die mehr Verantwortung bedürfen, der kann auch dort dann letztlich treu sein. Aber häufig zeigt sich die Treue bereits in den kleinen Dingen. Und das ist, glaube ich, jetzt kein Prinzip, was uns irgendwie so fremd ist. Wir kennen das von der Arbeitswelt. Ja? Wenn man irgendwie eine Ausbildung macht oder irgendwie neu in einen Job reinstartet, dann wird man auch ein Stück weit dahin geführt, mehr und mehr Verantwortung zu tragen. Man wird mehr und mehr in die Firmenpolitik vielleicht reingenommen. Je nach Job lernt man die Arbeit kennen, der Arbeitgeber lernt einen kennen, wie man arbeitet, wie treu man seine Arbeit macht, wie stark man sich in die Firma hineingeben möchte. Und das führt dann vielleicht dazu, dass man auch größere Dinge übertragen bekommt. Beim Autofahren kennen wir das vielleicht auch. Ein Fahranfänger, gerade Führerschein gemacht. Es ist halt immer die Frage, ob das die beste Idee ist, da das Kind oder den Teenie in ein dickes Auto zu setzen, in irgendeinen Neuwagen vielleicht. Weil, jetzt mal nur rein statistisch, halt schon sehr viele Unfälle bei den Fahranfängern passieren. Manchmal ist es vielleicht gut, bei kleinen Dingen, vielleicht bei einem älteren Auto, anzufangen, seine Erfahrung zu machen, um dann, wenn man sicherer geworden ist, auf was Größeres, vielleicht Wertvolleres zu wechseln. Mein Vater war, glaube ich, froh, dass damals bei meinem ersten Unfall er nicht einen Neuwagen vor der Tür stehen hatte, sondern dass der Bus, damals war das ein Bus, mein erster Unfall, wo ich schön einen A6 erwischt habe, dass der Bus was abbekommen hat, ja, aber es war nicht so schlimm, weil er einfach nicht so viel wert war. Dann ist er noch ein paar Jahre gefahren und dann war gut. Und genau das sagt auch Jesus hier: Wer im Kleinen treu ist, dem werden größere Dinge anvertraut werden. Und das Kleine, von dem Jesus hier spricht, das meint er, oder das ist das Geld. Der ungerechte Mammon. Und ich glaube, Jesus meint damit nicht, dass das Geld grundsätzlich ein Problem ist. Wir müssen uns dafür nicht rechtfertigen, dass der eine mehr verdient als der andere. sondern es geht vielmehr darum, was das Geld mit uns macht. Und welchen Einfluss wir zulassen, den das Geld in unserem Leben nimmt. Wie es zum Beispiel unsere Entscheidungen prägt. Wie es vielleicht sogar die Hauptentscheidungsquelle wird für unseren Alltag. Das sorgt dafür, dass es ein ungerechter Mammon wird. Weil wir auf einmal unser Leben von etwas bestimmen lassen, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Sondern wir sind viel mehr für größere Dinge gedacht. Wir sind für den Segen Gottes gedacht. Wir sind für das ewige Leben an der Seite Gottes, ja, berufen. Und das bedeutet, dass wir unser Leben viel mehr nach Gott ausrichten sollen und fragen sollen, was seine Idee für unser Leben ist. Aber jetzt ist es halt so, dass das Geld in unserer Gesellschaft, in deinem und auch in meinem Alltag, schon eine wichtige Rolle hat. Das bleibt ja gar nicht aus. Aber es ist manchmal schon spannend zu überlegen, wo mein Geld eigentlich hinfließt. Denn dort, wo mein Herz ist, da ist häufig auch mein Geld. Kann man vielleicht mal bei sich selbst überprüfen, wo so das eigene Geld überall so hinfließt. Da, wo mein Herz ist, da ist auch häufig mein Geld. Zum Beispiel in einem Auto. Ich weiß, dass Autos etwas sehr Schönes sind, die auch viel Geld kosten können und auch kosten dürfen. Aber die Frage ist immer wieder neu, wie kann ich treu sein im Kleinen, im Hinblick dessen, dass ich nicht möchte, dass das mein Leben bestimmt. In den letzten Monaten habe ich das gemerkt. Ich habe mich mehr und mehr so ein bisschen mit Geld und Investitionen auseinandergesetzt und gemerkt, wie spannend ich diese Themen finde und gleichzeitig, wie die mein Denken einfach auch bestimmen, meine Zeiteinteilung, wie viele Stunden ich da rein investiert habe, immer wieder zu überlegen, was gibt es so Nettes, mit dem man sich mal auseinandersetzen könnte. Und alles, weil man sich einfach nur ums Geld gedreht hat. Fine war davon schon immer mega angenervt, weil mir das Geldthema viel mehr Spaß gemacht hat als ihr. Und immer wenn ich darüber reden wollte, habe ich keinen begeisterten Gesprächspartner gefunden. Und selbst da habe ich gemerkt, okay, schon bei der Zeit merkt man es, wie Geld einen manchmal einnehmen kann. Da habe ich noch keine schwerwiegenden Entscheidungen getroffen. Und Gott möchte uns so viel mehr anvertrauen, damit wir damit lernen, umzugehen. Wir sollen es verwalten, Vers 12. Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Hier sagt Jesus, euch wurde etwas gegeben, was gar nicht euch gehört. Und ihr erschafft es nicht, es zu verwalten. Nein, Übersetzung, ich lese das mal kurz. Wird das noch ein bisschen besser ausgedrückt? Lukas 16, Vers 12. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Wenn wir nicht treu mit diesem Gut, mit diesen Finanzen umgehen, hier wird eine Perspektive aufgeworfen, die wir manchmal vergessen. Nämlich, dass das, all das, was wir besitzen, all das, was wir haben, nämlich gar nicht von uns eigentlich kommt. Dass wir eigentlich mehr die Verwalter sind, die treu damit umgehen sollen. Und dass es dann eben unabhängig davon ist, wie viel, was ich dafür tun musste, damit ich diesen Besitz habe bekommen können, sondern am Ende bleibt es ein Geschenk Gottes. Und als Geschöpfe Gottes, als Kinder Gottes, dürfen wir es verwalten. Aber wir besitzen es nicht. Und dieser Gedanke kann uns vielleicht dann nochmal ganz neuen Blickwinkel darauf geben, wie wir dann auch mit Dingen umgehen. Denn wenn alles Gott gehört, dann fragen wir vielleicht viel stärker auch danach, was Gott möchte, was wir damit tun sollen. Und immer wenn ich über das Thema Geld nachdenke und auch darüber nachdenke, wie Gott dazu steht, übrigens ist das Geld für Gott anscheinend schon ziemlich wichtig. Es gibt sehr wenig Themen, die so häufig in der Bibel angesprochen werden, wie das liebe Geld. Klügere Leute als ich, die haben das nachgezählt und gesagt, über 2000 Mal redet die Bibel davon. Viel, viel öfter als über so viele andere Themen. Warum ist das so? Ich glaube, weil Gott ganz genau weiß, welchen Einfluss das Geld auf unser Leben nehmen kann und uns deswegen dort an die Hand nehmen möchte. Ein weiterer Bibeltext, den ich mit euch lesen will, der unterstreicht das aus meiner Sicht nochmal extrem. Und zwar aus dem Alten Testament, aus Malachi 3. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen. Also Gott spricht hier zu seinem Volk. Und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von dem Gedanken trennen, dass Spende etwas von dem, was Gott uns gibt, ja, was wir zurückgeben, dass das ja ein notwendiges Übel ist, dass das halt das Opfer ist, dass das einfach nur weh tut, was wegzugeben. Sondern ich glaube, im Kern ist es eine Beziehungsfrage zwischen Gott und uns. Denn was hier Gott anprangert ist, ihr habt mich beraubt. Er spricht dieses Besitzer-Verwalter-Verhältnis wieder an. Ich habe euch etwas zur Verfügung gestellt und wir hatten doch darüber gesprochen. Ich wünsche mir, dass ihr mir etwas davon zurückgebt. Den zehnten Teil, sagt er damals seinem Volk. Das hatte Gott festgelegt. Dass der zehnte Teil, 10% von den Ernteerträgen, all das, was die Menschen besaßen von den Herden, an Gott wieder zurückging. Und sie taten es nicht. Und Gott sagt, warum betrügt ihr mich? Und dann dieser letzte Vers, der hat es aus meiner Sicht echt in sich. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen. Vielleicht mal bis dahin. Prüft mich doch. Mehrfach in der Bibel wird davon gesprochen, wir sollen Gott nicht versuchen. Wir sollen Gott nicht auf die Probe stellen. Und jetzt sagt Gott selbst, prüft mich doch. Legt's doch mal drauf an, sagt Gott hier zu seinem Volk. Warum sagt er das? Ich glaube, aus dem Grund, den ich gerade schon benannt habe, Gott weiß ganz genau, was Geld mit uns macht. Dass Geld so eine so ein Spezialthema ist für uns Menschen. Dass Besitz so etwas Spezielles für uns ist. Deshalb glaube ich, dass Gott hier sagt, probiert es doch einfach mal aus. Dass wir unsere Beziehung mal auf eine neue Ebene heben, wo ihr mir etwas von dem zurückgebt, was ich euch bereits geschenkt habe. Wo ihr mir vielleicht anfangt, auf ganz neue Art und Weise zu vertrauen, dass ich euch weiter versorgen werde. Und was macht er dort für ein Versprechen? Und seht, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das ist das, was Gott seinem Volk mit auf den Weg gibt. Probiert es doch einfach mal aus und ihr werdet sehen, was ihr davon habt, und zwar im positiven Sinne. Ihr werdet sehen, wie ich euch segnen möchte. Ihr werdet sehen, dass euch nichts fehlt, weil ich euer Gott, euer Versorger, euer Schöpfer bin. Und so wie ich euch vorher schon 100% zur Verfügung gestellt habe, werde ich euch auch weiter segnen. Und bitte, ich weiß, dass diese Verse auch in manchen Kontexten auch missbraucht werden. Und und das sogenannte Wohlstandsevangelium gepredigt wird, wo davon gesprochen wird, je mehr du spendest, umso mehr kriegst du zurück. Die Beziehung zu Gott ist kein Anlagesystem, wie wir es aus unserem Bankensystem kennen. Aber Gott hat trotzdem eine Verheißung darauf gelegt, wenn wir ihm vertrauen. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man da mal manchmal Einblick bekommt, wenn eben doch über Geld gesprochen wird. An der Bibelschule habe ich das häufiger mitbekommen, weil dort viele hingehen und sich fragen, wie sie diese Zeit finanziell gestalten sollen. Man hört die kuriosesten Geschichten, wie es auf einmal möglich wird. Ich finde es spannend, von unseren Missionaren zu hören, wie ein Jochen in München sitzt und darum kämpft, dass dort das Projekt weiter wachsen kann und das Geld nicht einfach nur so da ist, aber sie darauf vertrauen, dass Gott handelt. Jemand aus meiner Klasse hat für sich den Eindruck gehabt, Gott möchte, dass ich zur Bibelschule gehe und wusste nicht, wie das funktionieren soll. Und im Sommer stand sie im Garten und über dem Gartenzaun wird ihr ein Briefumschlag mit 5.000 € in die Hand gedrückt. Von Leuten, die nichts mit Kirche zu tun haben, die nichts von ihren Plänen wissen. Die Nachbarn waren der Meinung, die hat es jetzt mal verdient. Und sie bekommt 5.000 € in die Hand gedrückt. Geld, womit sie dann ihr Studium beginnen konnte. Einfach so. Geld, und davon bin ich überzeugt, ist einer der Lebensbereiche, wo wir Gottes Handeln vielleicht manchmal am leichtesten entdecken können. Wir sehen uns manchmal danach, Gott, wo handelst du eigentlich in meinem Leben oder in meinem Umfeld? Gott, bei mir kommt so wenig an von dem, was du tun willst. Aber ich glaube, gerade beim Thema Geld haben wir die Chance, uns mal ganz anders vielleicht in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Einfach mal darauf zu vertrauen, dass Gott schon handeln wird. Und dann wird auf einmal sichtbar, wozu Gott fähig ist. Als Versorger. Es geht mir heute nicht darum, über den Zehnten im Speziellen zu sprechen. Es geht mir eigentlich nicht darum, heute über Spenden zu sprechen. Weil ich glaube, dass dieser Zehnte auch nicht das ist, was Gott eigentlich von uns möchte. Sondern Gott ist eigentlich vielmehr der, der uns so etwas wie Großzügigkeit mit auf den Weg geben möchte. Der uns Freiheit mit auf den Weg geben möchte. Innere Freiheit, die auch sich auswirkt auf das liebe Geld. Wo haben wir innere Freiheit, uns von Geld zu verabschieden? Einfach weil ich vielleicht den Eindruck habe, hier jetzt etwas machen zu müssen. Weil ich den Eindruck habe, Gott wünscht sich das gerade von mir, dass ich hier etwas tue und aus meinem Überfluss nehme und letztlich etwas ins Reich Gottes investiere. Da geht es gar nicht um unsere Gemeinde hier, sondern mal ganz allgemein um das Reich Gottes. Und vielleicht merkt ihr, dass es dann auf einmal nicht mehr um Prozentzahlen geht, um den Zehnten, ob jetzt vom Netto oder Brutto, ja, oder das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es geht darum, dass man selbst in seiner Beziehung zu Gott fragt Gottes, was ist dran? Und zwar in allen Lebensbereichen, auch im Lebensbereich Geld. Gott, was ist dran? Und dann kommt man vielleicht zu seinem eigenen System, wie man Großzügigkeit leben möchte. Als ich an der Bibelschule angefangen hatte, haben mich die gleichen Fragen bewegt wie meine Studienkollegin. Und mit der Zeit kamen auch dort die Spenden zusammen. Und es war schon interessant, welche Leute das waren, aus welchen Motiven oder wie sie dahin gekommen sind zu spenden. Eine Frau kam beispielsweise auf mich zu und sagte, ich habe mit meinem Mann gesprochen. Wir haben von deinen Überlegungen gehört und bei uns ist es so, wir haben für uns ein Budget festgelegt, das wollen wir monatlich spenden und 50% darf ich verwalten und 50% darf er verwalten. Und ich hatte den Eindruck, ich würde dir gerne einen Teil davon geben. So haben sie das in ihrer Beziehung zueinander, aber auch in ihrer Beziehung zu Gott geregelt. Ein anderes Ehepaar, was ich kenne, sie sagen, wir wollen das wirklich radikal leben, diese Vertrauensbasis zu Gott, auch im Bereich Geld. Und sie haben sich dazu entschlossen, jedes Jahr 1% ihres Einkommens mehr zu spenden. Das ist ihre Herangehensweise, nicht die Herangehensweise, aber sie haben das mit Gott für sich so herausgefunden. Und ich möchte euch heute eigentlich auch ermutigen, ist das heute vielleicht eine Möglichkeit, über das Thema Geld neu nachzudenken? Und ich weiß nicht, wie sensibel dieses Thema bei euch ist oder vielleicht überhaupt gar nicht. Ja, der eine, dem juckt es vielleicht die ganze Zeit schon unter den Finger, weil jedes Mal, wenn man das Wort Geld hört, ist es vielleicht schon zu viel. Jemand anderer sagt, endlich wird überhaupt mal darüber gesprochen. Ich weiß es nicht, wie du tickst. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass das Thema Geld in der Beziehung zu Gott eine existenzielle Beziehungsfrage ist und keine Pflichtfrage. Und wenn wir mit Gott darüber ins Gespräch kommen, wir auch dort Antworten finden. Und es dann kein Opfer mehr ist. Und wir, glaube ich, auch eine größere Freiheit entwickeln, in die Projekte zu investieren, die Gott uns aufs Herz legt. Ganz unabhängig von den Beträgen. Und das finde ich so gut. Wenn das Neue Testament immer wieder davon spricht, dass wir zur Freiheit berufen sind. Dass wir uns nicht von Dingen abhängig machen sollen. So wie der Lukas-Text gerade sagte, wir können nur einem dienen. Wir können unser Leben nicht von unterschiedlichen Dingen bestimmen lassen. Also lass uns doch dafür entscheiden und danach zu fragen, wie Gott sich das vorstellt. Genau dazu sind wir doch berufen. Und die Aufforderung von Gott hier in Maleachi, prüft mich doch, fordert mich doch einfach mal heraus. Vielleicht ist das eine Idee. Für dich, für mich, das ist für mich auch kein fertiges Thema. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin, weil wir Gott nochmal auf ganz neuen Ebenen erleben können. Und ganz ehrlich, genau das ist es, was ich möchte. Was ich mir wünsche, davon mehr zu sehen, was Gott zu tun vermag und machen möchte. Und vielleicht können wir uns auch fragen, Gott, was ist denn das für ein Segen, den du für mich bereithältst? Finanziell oder auf andere Art und Weise, sei es dahingestellt, aber Gott verheißt uns Segen, wenn wir unsere Verwalterschaft annehmen und sie auch auf unsere Finanzen übertragen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Lasst uns doch miteinander aufstehen. Ich möchte dafür beten, dass wir eine innere Freiheit gewinnen, über Geld zu reden. Wir müssen gleich nicht unsere Lohnchecks miteinander vergleichen. Aber ich möchte, ja, ich glaube, dass es soll kein Tabuthema sein. Und auch Gott hat es nicht zu einem Tabuthema gemacht, sondern es ist häufig unsere Befindlichkeit. Und auch das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir unfrei sind. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns zu Treue rufst. Treu zu sein, mit dem umzugehen, was du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass dir kein Thema zu blöd ist. Dass du nie die Geduld mit uns verlierst. Und dass du selbst so sensible und heikle Themen wie das Geld anpackst und uns dort etwas mit auf den Weg gibst, wie wir unser Leben gestalten können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit Mut ausstattest. Mit Mut und Vertrauen deinen Zusagen auf deine Zusagen zuzugehen und zu schauen, was das in meinem Leben, in meiner Situation bedeutet. Und ich wünsche mir, dass du uns die Augen öffnest für dein Handeln. Ich wünsche mir, dass wir sehen, welcher Segen auf die Großzügigkeit und auf das, auf die Freigebigkeit, auf das Geben von dir gelegt ist. Jesus, bitte mach uns frei von allen Zwängen. Wir wollen allein dir gehorchen und wir wollen fragen, was du für unser Leben bereithältst. und zwar in allen Lebensbereichen. Herr, segne uns mit dem Vertrauen in dich und mit mutigen Schritten, die wir gehen wollen. Hab Dank dafür. Amen.